Poetics.
Raum für
Wechselseitiges. Ein Podcast mit
Dorothea Kurtoy
und Astrid Habiber-Kressmeier.
Hallo und ganz herzlich willkommen bei Sympoetics. Wir leben in einer außergewöhnlichen Zeit. Ich denke, auf diese Formulierung könnten wir uns alle einigen, gleich ob wir den täglichen Nachrichten folgen oder uns entscheiden, das lieber nicht zu tun, gleich in welcher persönlichen Lebenssituation wir gerade sind oder welche Berufe wir haben. In der Welt, da tut sich was. Und in unserem Podcast, der auch dieses Leitmotiv hat, aus Liebe zur Welt, da haben wir die schöne Möglichkeit des Gesprächs mit Menschen, die sich von dem, was sich da tut, auf der Welt angesprochen fühlen und auch zum Antworten, zum Handeln gerufen fühlen. Sie machen das auf ganz unterschiedliche Weise, an ganz unterschiedlichen Orten, mit unterschiedlichen Berufen, unterschiedlichen Biografien. Und die meisten machen das nicht erst jetzt, sondern schon seit vielen Jahren. Und heute, da sprechen wir mit einer Frau, die von sich selbst sagt, sie war immer schon ein politisches Tier. Und woher das kommt und wie sich das in ihrem Leben zeigt und in ihrem Wirken, darüber sprechen wir mit Ruth Seliger. Ganz herzlich willkommen bei uns im Sympoetics Podcast.
Danke, dass ich bei euch sein darf.
Ja, und auch natürlich wieder mal ein Willkommen an dich, lieben großer Biber.
Halli, hallo an alle.
Weil wir ja wieder mal online sprechen. Ruth, wo bist du denn gerade?
Ich bin in Italien, genauer in Ligurien, noch genauer in einem ligurischen Bergdorf, nördlich von Imperia, für alle, die sich in Ligurien etwas auskennen. Zwischen Genua und Nizza ist es ungefähr. Und wenn ich diesen Ort kurz beschreiben darf, auch warum ich gerne hier bin, dann ist es ein Ort, der früher einmal als Rückzugsort für Partisanen auch gegolten hat. Es gibt hier auch viele Denkmäler und Straßenbezeichnungen für Partisanen. Und es ist ein Ort für mich, in dem so vieles noch funktioniert. Deswegen bin ich auch gern hier, weil außerhalb meines Ortes so wenig funktioniert oder die Dinge nicht mehr funktionieren. Auch innerhalb Italiens funktioniert ja gar nichts, wie man weiß. Aber hier funktioniert vieles, beginnend davon, dass die Natur in irgendeiner Weise intakt erscheint. Wir haben hier Schwärme von Glühwürmchen im Juni, die man selten noch sieht, weil sie so Indikatoren für gute Luft und gute Umwelt sind. Wir haben hier ein Vogelgezwitscher. Wir haben hier aber auch in diesem Dorf mit gezählten 361 Einwohnern eine Art des sozialen Zusammenlebens und des gegenseitigen Einanderhelfens, trotz aller Konflikte, die es natürlich überall gibt. Aber insgesamt eine Dorfgemeinschaft von einer Freundlichkeit und Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft quasi durchdrungen ist, wie man sie vielleicht in anderen kleinen Dörfern auch trifft, aber hier in einem, wie ich denke, ganz besonderen Ausmaß.
Das ist ja schon eine sehr schöne Geschichte zum Einstieg, wo du auch Kriterien auch eines gelingenden Zusammenlebens mit anführst. Und für mich als, ich schaue aus ökosystemischer Brille, ist es auch sehr schön zu hören, dass du beginnst eigentlich mit der Beschreibung von Natur und der mehr als menschlichen Umwelt,
ja,
die funktioniert, und gehst dann zur menschlichen Gesellschaft. Und das ist ja auch ein Stichwort, das wir hier miteinander teilen.
Absolut, ja.
Wie immer, Ruth, wir stellen unsere Gäste, Gästinnen natürlich eingangs kurz vor. Du bist 1949 in Wien geboren, hast Erziehungswissenschaften mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung studiert und auch Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Deine berufliche Laufbahn hat mit dem Training von arbeitslosen Personen begonnen. Du hast dich 1988 dann selbstständig gemacht mit dem ersten eigenen Unternehmen in der Ausbildung von TrainerInnen und bist seit damals in unterschiedlichen Kooperationen als systemische Beraterin für Führung und Change Management tätig.
Ja, bin erstaunt, was du alles weißt. Das sind Dinge, die ich schon selber vergessen habe. Ja, vielleicht, also ich habe nicht begonnen als Ausbilderin, sondern durchaus als Trainerin für Kommunikation, sehr, sehr low-level sozusagen. Und das Unternehmen, das ich damals gegründet habe, das gibt's noch. Das ist Train Consulting. Und das habe ich bis vor 4 Jahren, glaube ich, oder so, habe ich das auch geführt mit anderen Kollegen, Kolleginnen gemeinsam. Und wir haben uns also wirklich hinentwickelt, damals dieses Unternehmen zu Beratern, die sozusagen zum einen wirklich geprägt und durchdrungen von dem Systemischen sind. Ich habe die Ausbildung bei Fritz Simon und Gunther Weber gemacht. Das war 1990 herum. Gunther Weber und Fritz Simon haben damals begonnen mit ihrer Tätigkeit als Ausbildner. Und da war ich sozusagen bei den allerersten dabei. Und dieser systemische Zugang hat mich auf jeden Fall, meine Firma, bis zum heutigen Tag mit zunehmend wachsender Begeisterung und Überzeugung begleitet. Das ist das Theoriegebäude, bei dem ich mich zu Hause fühle. Und vielleicht, wenn ich diesen Bogen noch spannen darf, zu dem, was du eingangs gesagt hast, es ist für mich ein Teil der großen Veränderung, des großen Paradigmenwechsels, ist systemisches Denken. Es ist ein neuer Zugang zur Welt, ein neuer Blick auf die Welt, den wir ganz dringend brauchen, weil diese Probleme, die wir haben und die Veränderungen, die sich vollziehen, ja auch Veränderungen aus diesem alten naturwissenschaftlich-technischen Weltbild kommen. Und das geht zu Ende und das Neue, finde ich, ist systemisches Denken.
Ja, wir werden sicher noch dazu kommen, darüber auch zu sprechen, was wir darunter verstehen und wie wir es leben, erfahren, sehen können. Aber bevor wir das tun, wollen wir unserer Tradition in Sympoetics auch treu bleiben und ein bisschen recherchieren noch weitere biografische Atmosphären. Mich würde interessieren, dieses Bild vom Du seist ein politisches Tier. Also, wie erklärst du oder wie erzählst du dir denn heute, wie du denn zu einem politischen Tier geworden bist und was ist es überhaupt?
Naja, also ich bin nie zu einem politischen Tier geworden. Ich bin so geboren worden, weil ich in eine sehr politisch denkende Familie hineingeboren wurde. Also in eine kommunistische Familie, die, und das muss man natürlich auch aus dem historischen Zusammenhang verstehen, meine Eltern sind ja Kriegsgeneration. Und ich denke, in dieser Zeit des Krieges oder dieses Nationalsozialismus hat man wenig Wahl gehabt. Also entweder man ist dabei oder man ist nicht dabei. Und wenn man nicht dabei war, war kommunistische Orientierung schon eine der wenigen Alternativen. Und so gesehen war das für meine Eltern schon als Kriegs sozusagen Kinder ganz prägend. Meine Mutter war aus der Schweiz. Mein Vater ist vor den Nazis geflüchtet mit seiner Familie in die Schweiz. Und meine Eltern hat es in jeder nur denkbaren Hinsicht des Wortes betroffen, was politisch los ist. Also viel Chance, kein politisches Tier zu werden, hatte ich nicht. Meine Eltern sind schon seit langem verstorben, aber dieses Politisieren, ja, also dieses ständig sich über politische Entwicklungen den Kopf zerbrechen, das ist das, was ich mit politischem Tier auch meine. Und zugleich auch natürlich dieser Drang, etwas zu tun, das einerseits wirksam sein kann oder wirksam werden soll, das aber nicht mehr sozusagen mit diesen alten politischen Methoden, also auf die Straße gehen, Fahnen schwingen und Parolen rufen, sondern mit Mitteln, die heute eben eher möglich sind und auch die mir möglich sind. Ja, also ich schreibe gern, ich denke gern, ich bin, glaube ich, eine gute Kommuniziererin. Und da ist es irgendwie naheliegend, dass ich in Büchern und in Diskussionen mich da politisch engagiere. Also ich gehöre keiner Partei an oder so, aber habe eine Schlagseite offen gesagt zu den Grünen. Also so würde ich das mit dem politischen Tier beschreiben. In den Genen quasi.
In den Genen, in den kommunikativen Genen, dass das schon sozusagen am sprichwörtlichen Küchentisch Kultur
Genau.
war. Und wohl auch eine Sensibilisierung für Situationen, die ja vielen Teilen der Gesellschaft oder vielen Menschen und vielleicht sogar auch mehr als Menschen an den Kragen gehen können, ne? Oder wo sich Situationen wirklich dahingehend verschlimmern, dass das Lebensrecht von vielem
Ja.
ab und vielen
Ja,
abgesprochen.
absolut. Also politisches Tier heißt auch für mich, einen wirklich buchstäblichen Riecher zu haben für Dinge, die sich entwickeln und zusammenbrauen, noch bevor sie so sozusagen Mainstream-Einsichten werden. Also ich kann vieles schon spüren, sozusagen mit diesen Antennen des Tiers, des politischen Tiers, also mit Fühlern und mit Geruch und mit Hören, Dinge, die sich da langsam entwickeln. Das sehe ich leider Gottes schon sehr früh. Und ja, manchmal finde ich Zustimmung und manchmal wird das ja gezweifelt, ob ich da richtig liege. Aber sehr oft liege ich leider Gottes richtig, ja.
Und wenn ich dich richtig höre, ist das ja auch ein Politikverständnis, das du in deiner Familie erlebt hast und dann weitergeführt hast, das uns letztlich alle als politische Tiere sehen würde. Denn auch wenn ich mich aus der Politik raushalte, wäre das ja eine politische Handlung.
Absolut. Also da bin ich sozusagen ein Kind der Frankfurter Schule auch jetzt ganz im Großen gesehen. Alles ist politisch. Es gibt nichts, was nicht politisch ist. Und insofern finde ich es fast irgendwie schon eine ja, politikfeindliche, demokratiefeindliche Haltung zu sagen, ich bin kein politischer Mensch. Das ist schon eigentlich einerseits eine Unmöglichkeit, aber andererseits auch eine Kampfansage fast an Politik, dich da rauszuhalten.
Also die Idee, man könnte sich raushalten oder die Idee oder überhaupt das Gefühl auch von keinem Interesse an dem zu haben, ne? Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe so erlebt oder es wurde zumindest auch so gesprochen, dass in den 90er Jahren dann durch die verstärkte Individualisierung dann mit der Jahrtausendwende, man hat ja oft von einer gewissen Entpolitisierung gesprochen, dass die Menschen nicht mehr so interessiert sind, dass sie mehr an ihren eigenen Selbstentwicklungen interessiert sind. Wir kennen das auch aus der psychologischen Szene oder psychotherapeutischen Szene, dass sehr viel Aufmerksamkeit auf das Individuum gelenkt wurde und den Möglichkeiten, die das Individuum hat, sich selbst sozusagen seines Glückes Schmied zu werden. Und jetzt doch in den letzten Jahren, 5 Jahren, meine ich wieder verstärkt, doch eine Dringlichkeit und auch einen stärkeren Diskurs wieder wahrzunehmen. Wie schaust du denn auf das? Oder deckt sich das ein Stück weit mit deinen Beobachtungen?
Ja, absolut. Also, ich habe ja da auch einen Zugang, den ich, der auch in meinen Kreisen nicht immer auch so gern gehört wird. Also, Stichwort Neoliberalismus ist ja ein gesellschaftspolitischer und wirtschaftspolitischer Zugang, in dessen Mittelpunkt dieser Homo economicus steht. Also dieses Individuum, das quasi in Fortsetzung der Grundideen der Aufklärung so losgelöst ist von allem und nur seiner eigenen Vernunft verpflichtet. Das war ja noch das aufklärerische Konzept. Und der Neoliberalismus hat das sozusagen ein Stück gedreht in Richtung, es ist ein Individuum, das nicht seiner Vernunft, sondern seinen Bedürfnissen und seinem, ja, im Wesentlichen seinen Bedürfnissen verpflichtet ist. Und das, was so schlimm ist und das, was du angesprochen hast, habe ich da jetzt gerade, dass dieses neoliberale Konzept des Individuums, des freien Individuums, das ist in diese, ich sage einmal, progressive Community, Gesellschaft, wo auch immer, in die Menschen, die sich sozusagen selber für fortschrittlich halten, ist dieses neoliberale Paradigma eingedrungen, inneres Wachstum. Wir sind auch in der Unendlichkeit Entwicklungs- und Lern- und ich weiß nicht was fähig. Und daher ist sozusagen die Aufmerksamkeit ganz stark nach innen gerichtet. Aus meiner Sicht, mein Blick darauf ist, es ist nur die andere Seite der neoliberalen Medaille. Das Neoliberale konzentriert sich auf Wirtschaft und dieser Teil, diese Kehr nach innen und dieses Achten auf das eigene Wohlergehen und diese Begriffe von Selbstwirksamkeit, die ich also schon auch nicht mehr so gut hören kann, das ist im Prinzip alles dasselbe. Aus meiner Sicht. Irgendwo sind für mich die Beatles so ein schönes Beobachtungsfeld, ja. Die Beatles waren quasi irgendwann einmal so, sind sie am Anfang so aus diesen eher Schnulzen, ja, I wanna hold your hand, sind dann recht politisch geworden, so im Sinn von Give Peace a Chance. Und irgendwann ist der George Harrison nach Indien gefahren und mit dem Xavi Ranka zurück und hat Sitar gespielt und Oh My Lord. Und der John Lennon ist dann diesem innen, nach innen gekehrten Trip irgendwie gefolgt. Ja, also für mich ist die Geschichte der Beatles, die ich so miterlebt habe, so ein Stück dieser Entwicklung. Und genau zu dieser Zeit sind eben auch diese psychologischen Elemente dann entstanden, wo die Freiheit sozusagen in unserem Inneren liegt. Und das halte ich für extrem gefährlich. Und es begleitet uns aber, ja. Und es begleitet uns bis heute in sehr vielen, auch politischen, sozusagen fortschrittlichen politischen Umfeldern, wie wichtig es ist, dass die Freiheit des Einzelnen gewahrt bleibt. Und da denke ich, das ist wahrscheinlich ein Teil des Paradigmenwechsels, der ansteht.
Ist sehr schön und wichtig auch, das ein bisschen zu historisieren, auch wie lange das auch schon sich aufbaut und ich möchte das, obwohl ich Psychotherapeutin bin oder vielleicht gerade deshalb auch betonen. Ich glaube, hier hat auch die Psychologie und die Psychotherapie einen Beitrag geleistet, der leider einer gewissen Bewegung möglicherweise noch Vorschub geleistet hat.
Ja,
Ja.
ist andererseits dadurch auch so groß geworden, nicht? Die
Ja.
Psychotherapie wäre nicht so groß geworden ohne diesen Trend auch, ja.
Genau. Und das ist ja auch eine Herausforderung und das ist ja auch etwas, was mich in meiner, sozusagen das politische Tier in mir treibt mich an, auch Psychotherapie oder eine Psychologie zu praktizieren und auch zu besprechen und denkbar werden zu lassen, die eben sich nicht auf ein nach innen gerichtetes Individuum stützt, sondern die das Individuum eingebettet sieht, unmittelbar eingebettet sieht, nicht nur in eine menschliche Welt, sondern sogar in eine mehr als menschliche Welt. Aber ich denke, das wären ja auch interessante Gesprächspunkte. Aber mich interessiert oder ich möchte dich gerne einladen, erzähl doch etwas von diesem Paradigmenwechsel. Was meinst du, was steht an?
Ja, also vielleicht zwei Sachen vorweg. Ich beziehe mich gern mit derzeit sehr viele, aber ich kenne das schon sehr lang, dieses schöne Zitat vom Antonio Gramsci, dieses Krise ist, wenn das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann. Also da stehen wir gerade. Nicht? Das ist sozusagen, wenn man das Wort Paradigmenwechsel sagt, dann heißt das, es ist ein altes Paradigma, das stirbt und ein neues, das im Entstehen ist, aber noch nicht auf der Welt ist, noch nicht geboren werden kann. Und in dieser Mitte zwischen diesen be beiden Bewegungen ist also alles offen. Ja, es ist alles noch undefiniert und es liegt an uns, es zu definieren. Und es gibt einen unglaublichen Kampf derzeit, wie immer, wenn solche Paradigmenwechsel stattfinden, einen unheimlichen Kampf über die Richtung, in die das Ganze gehen soll. Also was das Neue denn sein könnte. Es gibt die einen, die möchten das gerne in die Richtung der Beibehaltung des Alten zerren, nicht? Also die hätten gerne das Mittelalter wieder hier, ja, so mit klaren autoritären Strukturen, wo man sich auskennt, wo man Ordnung hat, seinen Platz kennt. Es gibt welche, die würde ich fast als konservativ bezeichnen, die das, was jetzt ist, behalten und bewahren und verteidigen wollen. Und das sind durchaus die sogenannten progressiven Kräfte, die sagen, wir müssen die Demokratie verteidigen, wir müssen unsere Prinzipien und Werte verteidigen. Und dann sind die, die sagen, es muss sich auch die Demokratie und es muss sich vieles verändern, damit es besser wird oder damit etwas Neues entstehen kann. Da würde ich mich dazu zählen. Also ich gehöre sicher zu jenen, die sagen, die Demokratie, so wie wir sie heute haben, ist nicht mehr einerseits antwortfähig genug, aber auch nicht resilient genug, um mit diesen Bedingungen umzugehen, die wir heute haben, auch sprich Kommunikationsmöglichkeiten und so weiter. Das sind einfach neue Bedingungen, wo man auch Demokratie wahrscheinlich neu erfinden muss. Also das ist der eine Vorschub, den ich gern mache. Und der zweite Vorschub ist, ich habe jetzt kürzlich einen Blog, also Werbeeinschaltung, wer den Blog lesen will, auf meiner Website ist der neue Blog. Da versuche ich einen Unterschied zu konstruieren zwischen Change und Transformation. Und der besteht sozusagen in dieser durchaus alten beraterischen Unterscheidung zwischen Veränderungen erster, zweiter Ordnung, also erste Ordnung innerhalb des Musters, Veränderungen, sprich Optimierung, Veränderungen zweiter Ordnung wären dann Musterwechsel, also wie ein System operiert, in welchen Mustern es sich bewegt, ist die Grundannahme, sind die Muster, die das Problem sind und wenn die Muster des Problems sind, wenn sie dysfunktional sind, muss man die Muster ändern. Das ist schon schwer und unangenehm genug für Organisationen, ja, auch für uns Menschen. Ja. Also wenn wir unsere Muster verändern, das ist wirklich nicht lustig. Ja. Kostet viel Anstrengung, kostet viel Energie, viel Überwindung und führt doch sehr oft zu einem guten Ergebnis. Wenn das gelingt, dass Führung neu gedacht wird, dass Kommunikationsformen, Formate sich verändern, dann gelingt vieles. Und jetzt be bewegen wir uns in einer Situation, wo auch das meiner Ansicht nach nicht mehr genügt, also die Muster anzuschauen und zu verändern, sondern was ein Paradigmenwechsel ist, bedeutet die hinter diesen Mustern liegenden Werte, Prinzipien, Glaubenssätze, zentralen Grundannahmen, Weltbilder, Menschenbilder radikal zu verändern. Das wäre für mich Paradigmenwechsel. Das wäre für mich Transformation, die tiefsten Elemente sozusagen von Menschen und der Gesellschaft betreffen. Auch diese Frage, was ist ein Menschenbild, dieses aktuelle Menschenbild des Individuums, das in seiner Würde nie verletzt werden kann. Und jetzt habe ich wirklich kein Problem mit Menschenwürde, um das klarzustellen. Aber ist es das Bild, wie wir Individuen denken können und müssen? Oder kann man auch sagen, auch aus einer systemischen Perspektive, aus einer konstruktivistischen Perspektive, Individuum überhaupt denkbar ohne das andere, was es immer sein mag. Also wenn das sich nicht in Richtung den Blick auf den Menschen in seiner Umwelt zu sehen ändert, dann glaube ich, kriegen wir das nicht hin mit unserem Überleben.
Du hast auch ein Buch geschrieben, Systemische Beratung der Gesellschaft, Strategien für die Transformation. Du sagst selbst, das ist ein großer Gedanke, eine große Idee, vielleicht auch zu große Idee, aber bewusst mal so formuliert, so verstehe ich das, zu sagen, man kann die Gesellschaft beraten. Und in dem Buch gibt es einen Transformationskompass und es gibt auch eine Formel der Transformation. Wenn wir ein Beispiel nehmen von einem Unternehmen oder einer Initiative, die du berätst, was können denn diese Schritte sein, um zu diesem Paradigmenwechsel, um ihn potenziell zu ermöglichen, den du gerade beschrieben hast?
Diese Formel bezieht sich noch nicht so auf Transformation selbst, also auf der inhaltlichen Seite, weil die inhaltliche Seite wäre auf der Gesellschaftsebene beispielsweise dieses Menschenbild. Also das ist nur bedingt damit gemeint. Die Formel selber oder der Kompass selber hat den Nutzen, ich sage es einmal so, hat den Nutzen für so schwierige Transformationsprozesse, die ja also wie gesagt wehtun, die man nicht ohne Jux und Tollerei beginnt. Da muss schon etwas dahinter stecken, dass man sich das antut. Ja. Dieser Paradigmenwechsel braucht Energie und die Frage ist, wie man Menschen dafür, also wir sprechen jetzt von Organisationen, aber sozusagen gesellschaftliche Transformation kann man hier immer mitdenken, wie gelingt es, die Energie von Menschen zu mobilisieren, um solche Transformationsprozesse, die eben schwierig und mühsam und leidvoll sind, oft zu tragen, durchzutragen. Und das Schöne an dieser Formel, das Schöne an dieser Formel ist, dass sie so anschlussfähig ist an dem alten Paradigma, weil sie eben als mathematische Formel daherkommt. Ja. Und die heißt, der Driver, die Vision, ich habe dann das ergänzt mit Ressourcen, the resources, und die Idee von First Steps, wenn wir das miteinander multiplizieren, und da steht zwischen jedem dieser vier Elemente ein Malzeichen. Also der Driver mal der Vision, mal den Ressourcen, mal der Idee der First Steps ist gleich Energie. Und das Malzeichen ist deswegen so wichtig, weil die Grundannahme ist, dass wenn man nur ein einziges dieser Elemente auf Null setzt, ist die Gleichung Null, ist die Energie Null. Also das ist die Grundidee und die ist in ihrer Schlichtheit dermaßen, finde ich, genial, dass sie überall dort, wo es auch nur im Entferntesten um Veränderung geht, einfach gut verwendbar ist. Ich finde es für gesellschaftliche Veränderung insofern hilfreich, weil gesellschaftliche Veränderung meiner Ansicht nach auch nur über Organisationen, über organisierte Menschen geht. Das wäre für mich so eine Grundannahme. Es wird nicht gehen durch Menschen, die zu Millionen meinetwegen auf die Straße gehen. Das ist nicht genug. Es wird erst dann wirksam, wenn die Menschen sich auch organisieren. Wenn dieser Schritt von der Bewegung zur Organisation nicht passiert, dann verschwinden nicht die Menschen natürlich, die sterben ja nicht, aber es verschwindet die Kraft dieser Menschen. Also mir fällt immer ein, dass diese Occupy Wall Street Bewegung, die es nicht geschafft hat, sich zu organisieren, sondern so eine Bewegung geblieben ist, die gibt's nicht mehr. Ja, die Bewegung ist weg. Natürlich gibt's Menschen, die sich jetzt woanders organisieren, aber die Chance, eine organisierte Kraft zu werden, die ist damit vertan gewesen, dass man sich nicht organisiert hat. Ja, Beispiele. Also etwa ein Industrieunternehmen im Bereich der Automobilindustrie, Zulieferindustrie. Erstaunlicherweise sind die damals an mich herangetreten mit dem Anliegen, wir haben zu viele Krankenstände. Ja, das kommt ja oft nicht so daher, dass man sagt, wir haben jetzt ein tiefgreifendes Problem mit unserem Paradigma. So wird ja das nicht, so kommt ja das nicht, ja, sondern wir haben zu viele Krankenstände. Und dann beginnt es meistens damit, dass man schaut, wo ist der Driver? Was macht in diesem Thema eine Veränderung notwendig? Warum dürfen wir das nicht aufrechterhalten? Ja. Und jetzt sage ich mal so einen Gedanken dazu, dieser Driver ist immer verbunden mit Angst. Also der Angst, dass die Dinge, wenn wir sie nicht ändern, uns schaden und schlechter werden. Diese Angst muss, und das ist immer der schwierigste Teil, wenn man das erzählt, ja, diese Angst muss da sein. Ohne Angst setzt sich ein faules, lebendes System, und wir sind alle faule, lebende Systeme, die nur auf Energieschonung ausgerichtet sind. Ja, wir bewegen uns alle nicht gern, und von der Amöbe bis zur Gesellschaft, alle sind wir eher faul.
Also da würde ich vielleicht mit dir streiten, aber
Ich auch.
ja,
Da
da
streiten
streiten
wir
alle mit
nachher
mir.
noch. Da streiten wir nachher noch.
Da streiten alle mit mir.
Na, es ist, weißt du, was mich noch interessiert, dieser Driver, kann man auch sagen, das ist das eigentliche Problembewusstsein, also wo die Systemiker sagen würden, hier erkennt man bereits, dass man sozusagen ein Problem hat. Ist das?
Ja, durchaus, durchaus. Aber es muss das Problem ein Problem sein. Also nur eine nicht gewünschte Situation ist noch nicht stark genug. Also die muss auch die Energie in sich haben, dass wir was tun müssen damit.
Ja, eine Not quasi, oder?
Genau, eine Not, die zu wenden ist, ja, eine
Ja.
Notwendigkeit.
Ja.
Und wenn diese Not nicht da, also nicht gespürt wird, die kann ja beschrieben werden, aber das hilft nichts, die muss gespürt werden. Und das ist Angst, ja. Der Edgar Schein, den ich sehr, sehr liebe und den ich auch in meinem Buch zitiere, der spricht eben von zweierlei Angst, die solche Veränderungen brauchen. Die eine Angst, dass sich nichts verändert, und die andere Angst, dass sich alles verändert. Und die Angst, dass sich nichts verändert, muss größer sein als die Angst, dass sich alles verändert. Wir haben am Anfang von denen gesprochen, die sich so in diese biedermeierische Zufriedenheit zurückziehen und sagen, die Politik geht uns nichts an und so weiter. Das war ja am Anfang unseres Gesprächs ein Thema. Und die haben definitiv zu wenig Angst. Oder sie haben nur die Angst, dass sich alles verändert, aber sie haben nicht die Angst, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Ja, das muss eine Angst sein, und daher muss das, es muss etwas sein, was das Bild, wenn ich da jetzt nichts tue, wird es für mich schlechter. Ja? Diese Angst muss da sein. Sonst kriegt man den Hintern nicht in die Höhe. Ja.
Sonst kriegt man nicht den Hintern in die Höhe. Aber ist es nicht so, dass genau dieses Potenzial von möglicher Angst heutzutage ja nahezu bewirtschaftet wird?
Ja.
Genauso eben.
Absolut. Die Formel ist deswegen noch nicht zu Ende. Also das ist nur das eine Element. Wenn wir dort stehen bleiben würden, dann würden wir also erstarren, in Verzweiflung verfallen, oder völlig blind um uns schlagen oder irgendetwas. Also wenn wir dort stehen bleiben, aber die Formel ist ja, hat ja vier Elemente, und das ist das erste davon. Und wenn man jetzt der Formel folgt, dann heißt es also, die Angst braucht eine Ausrichtung und eine Perspektive für eine, also Lösung unter Anführungszeichen, aber eine gewünschte Richtung von Veränderung. Und das ist mit dem V, mit der Vision gemeint. Also Angst muss, um produktiv zu werden, eine Richtung bekommen, die Richtung einer Entwicklung, die Richtung einer Lösung, also sprich Zukunftsbilder. Wenn wir heute diese Angst haben, wie sieht es morgen aus, wenn wir über diese Angst drüber gekommen sind? Ja, das ist sozusagen die Idee einer Vision. Also das ist nicht unbedingt Wolkenkuckucksheim, das ist nicht irgendwelche Utopien, sondern das heißt, angenommen, wir hätten das, was uns heute Angst macht, gelöst, bewältigt, und daraus was Gutes gemacht, das unseren Prinzipien, Werten und so weiter entspricht. Wie würde das dann aussehen? Und hier ist es aber auch noch nicht aus, weil hier könnte man, wenn man hier beharrt, dann wird man zum Utopisten unter Umständen, dann tut man nur irgendwie was herummalen. Es gehört die Umsetzung überhaupt in den Blick zu nehmen, zunächst die Frage, was haben wir denn zur Verfügung, um aus der Vision eine Realität zu machen. Also wo sind die Ressourcen, die wir haben, und die würde ich sozusagen generell differenzieren in, was sind Ressourcen, die wir in uns selber haben, also Stärken, Gelerntes schon, unsere eigenen Qualitäten, aber auch, was sind außerhalb von uns Potenziale, die wir nutzen können. In der, beispielsweise also in der gesellschaftlichen Entwicklung, wo gibt es da schon Dinge, die wir aufgreifen können, Trends, die schon da sind, die wir verstärken können. Und dieses eigentlich Erforschen der eigenen Ressourcen und der Potenziale ist ein ganz wichtiger Schritt in der, im Change oder in einem solchen Transformationsprozess. Und der letzte Schritt in diesem Prozess oder in dieser Formel oder in diesem Kompass ist das F für First Steps. Und der ist insofern wichtig, weil natürlich ist das ein strategisches Instrument. Also am Ende soll rauskommen, wohin gehen wir jetzt? Das ist ja die Frage jeder Strategie. Und First Step sagt, dass wir nicht den ganzen Weg planen müssen, weil sonst ist die Gefahr, dass wir in so Paradiesvorstellungen, also wir, hier sind wir und am Ende des Ganzen ist das Paradies. Das hat noch nie gut funktioniert. Also es genügt, die First Steps zu haben. Es genügt, eine Idee zu haben, wohin wir uns als erstes bewegen. Was ist die Richtung, die wir einschlagen, wenn wir diese Vision vor Augen haben, wenn wir diese Methoden, Instrumente, Ressourcen zur Verfügung haben? Was ist, wenn wir das alles haben, mit dem Bewusstsein, dass wir was verändern müssen? Was sind dann die ersten Schritte? Und da steckt sozusagen ein Gedanke, also der ist dann aufgegriffen worden als Agilität, aber der war schon im systemischen, in der systemischen Welt lang vorher bekannt, beispielsweise in der Form dieser systemischen Schleife der Neuwaldecker, der Beratergruppe Neuwaldeck, dass jeder Prozess durch eine Schleife von, wir machen einen Schritt, dann halten wir inne, dann schauen wir, wo wir stehen, dann machen wir den Plan für den nächsten Schritt, dann gehen wir den nächsten Schritt, dann schauen wir, wo wir stehen. Und in diesem Schleifenprozess des immer wieder Innehaltens und durchaus die Formel immer wieder neu definierens, was ist uns gelungen von dem, sind wir unserer Vision näher gekommen, haben wir unsere Ressourcen genützt, also das immer wieder diese Formel herzunehmen, auch als ein Diagnoseinstrument für unseren eigenen Prozess, für ein Reflexionsinstrument. Und das ist die Idee, so kann es gehen, ja, oder so können wir gehen.
Der Driver, die Vision, die Ressourcen und die First Steps, diese Formel könnte man ja sagen, ist ja auch ein bisschen eine Leitlinie eines guten systemischen Beratungsgesprächs, auch mit einer Einzelperson,
Absolut.
der ja mehr oder weniger
Absolut.
passt. Und
Ja.
was da aber auch noch gibt, ist ja auch dieses Element, das war diese Tendenz von Organismen zur Veränderung, aber auch zur Bewahrung. Das war auch ein bisschen die bewahrenden Kräfte mit aufnimmt in einem Pendelprozess. Kommt denn das in dieser Organisationsberatungsperspektive auch vor durch diese Feedbackschleifen oder gibt es da auch gezielte Punkte, die sagt, ja Moment, vielleicht wollen wir uns gar nicht verändern, vielleicht ist es gar keine gute Idee.
Wichtig ist schon, dass während man sagt, ein altes stirbt hier und es ist gut, wenn es stirbt, weil es ist nicht mehr funktional für uns, ja, dann ist immer auch damit verbunden, und das wird dich als Psychotherapeutin wahrscheinlich freuen, ist immer Trauerarbeit damit verbunden. Das Alte stirbt in einem komplexen System nicht homogen. Das Alte stirbt immer ambivalent, vielschichtig. Ja, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten für unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedeutungen und so weiter. Also das zu thematisieren und dem einen Platz zu geben und zu sagen, da gibt's was, was zu Ende geht, aber auch zu darüber nachzudenken, was ist es, was wir mitnehmen? Ja, das ist so ein Grundgedanke, also was nicht sterben soll bei dem Alten. Das Alte ist ja nicht nur schlecht, ja. Und das ist ein Grundgedanke des Appreciative Inquiry, diese Frage zu stellen oder diese Annahme zu haben, dass die Veränderung leichter gelingt, wenn wir das Beste aus der Vergangenheit mitnehmen können. Und das ist bei dem Driver so ein wichtiger Schritt, zu überlegen, was ist es wirklich, was wir zurücklassen wollen und was nehmen wir mit.
Jetzt interessiert mich, was gibt dir denn die Zuversicht und auch den Mut, dieses Transformationsmodell auch auf Gesellschaft zu übertragen? Wie lässt sich denn Gesellschaft beraten? Weil jetzt wissen wir, Herr Bieber hat jetzt aus der Sicht der Psychotherapeutin erzählt, wir sind in uns schon so viele und mit so vielen Geschichten verbunden. Eine Familie ist das, eine Organisation ist das. Das besteht aus den vielen Menschen mit ihren jeweils wieder verschiedenen Geschichten. Und das multipliziert sich ja in der Gesellschaft. Ja, was gibt dir den Mut, die Zuversicht, dass wir das auch zu einer Veränderung bringen, hin zu einem, so höre ich dich auch, zu einem guten Leben für uns alle, darf ich das so bezeichnen, als
Also
Vision?
da könnte man auch jetzt ganz viel dazu sagen. Was mir den Mut gibt, na ja, das ist schon der Aberwitz. Also ich meine, ich habe ja fast gar nicht den Mut. Nicht? Also was mich getrieben hat, ist so ein gewisser Trotz, ja, mehr. Also zu sagen, verdammt nochmal, ich kann so viel, ich habe so viel gelernt, was gut funktioniert, wenn es um Veränderung geht. Auch großer, komplexer Systeme. Das könnte doch einfach als Toolbox möglich sein, anzuwenden für alle, die sich irgendwie engagieren. Ja, das ist so mal der erste Gedanke. Dieses verdammt nochmal, also wieso wissen das? Ich sehe so viel, was falsch läuft bei gesellschaftlich engagierten Gruppen, Organisationen. Und ich dachte mir, da habt ihr mal einen Methodenbaukasten und schaut mal, ob ihr den brauchen könnt. Ja, das ist so der eigentliche Gedanke gewesen. Also der Anspruch, die Welt zu transformieren, der ist natürlich marktschreierisch im Titel des Buches. Da muss ich ja dazu sagen, ein Stückchen hat auch der Verlag damit gewirkt. Aber es ist eben, um auch also zu sagen, um was es am Ende geht. Aber also die Anmaßung, ich könnte die Welt verändern, also die habe ich nicht, um das mal so zu sagen. Aber ich habe ein paar Hypothesen, was hilfreich sein kann. Beispielsweise, dass es Organisationen braucht, um eine Gesellschaft zu verändern. Und dass eben es nicht genügt, die Menschen dazu zu bringen, etwas zu verändern. Dass es Organisationen braucht, die gut funktionieren in Bezug auf die Aufgabe, die sie sich gestellt haben. Das Um und Auf aller Organisationen, wurscht was, ist die Aufgabe, die sie haben. Und das ist nicht die Aufgabe, Geld und Gewinn zu machen. Ich sage ja gleich dazu. Ja, das ist vielleicht in der Welt der Aktien, und der börsennotierten Unternehmen, die haben die Aufgabe, Geld zu verdienen für ihre Shareholder, aber die sind auch nicht die Träger einer positiven Veränderung, würde ich mal sagen. Und wenn jetzt eine Organisation sich die Aufgabe stellt, in gesellschaftliche Prozesse einzuwirken, sei das eine Umweltorganisation, seien das soziale Organisationen, seien das auch Organisationen aus dem Wissenschaftsbereich. Ja, da gibt es ja ganz viele, die sagen, wir wollen einen Beitrag leisten, um die Welt ein Stück besser zu machen, meinetwegen im Sinne eines guten Lebens für alle. Dann ist immer die Frage, sind wir für diese Aufgabe, die wir uns stellen, gut aufgestellt? Und dann, glaube ich, ist diese Methode hilfreich. Und da gilt natürlich schon, also vielleicht noch bei der Frage der Ausrichtung von gesellschaftlich engagierten Organisationen, gilt, was eigentlich für jede Organisation gilt, dass sie nämlich die eigenen Glaubenssätze und Prinzipien hinterfragen muss. Sonst wird es kein Paradigmenwechsel. Und das ist das, was ich beobachte, was wirklich noch nicht leicht passiert, dass man auf dieser Ebene auch mit NGOs, die als selbstverständlich hinnehmen, was gut und böse ist, was richtig und falsch ist, ja, mit einer unglaublichen Selbstverständlichkeit und einer wirklichen, also psychoanalytisch gesagt mit einem Wahnsinnswiderstand, ja, sich mit dem nicht auseinandersetzen wollen, wie sie selber durch die Aufrechterhaltung ihrer eigenen Paradigmen dazu beitragen, dass sich nichts verändert. Und das ist der schmerzhafteste Teil. Weil die Engagierten sind immer auf der, haben immer das Gefühl, auf der Seite des Guten und des Richtigen zu stehen. Und das ist altes, sage ich mal, altes aufklärerisches Denken, dass es ein Gut und Böse und ein Richtig und Falsch gibt. Und das führt notgedrungen in eine Einteilung von Menschen in klug und blöd oder in falsch oder richtig. Und dann beginnen aus dem Paradigma heraus alle diese Organisationen damit zu erklären, weil wir ja klug sind. Und auf der richtigen Seite ist die Annahme, dass das, was wirklich notwendig ist, ist zu erklären. Und mit erklären wird es nicht gehen. Und jetzt ist die Frage, was braucht es und was müssen wir an unseren Grundannahmen ändern, damit wir wirksamer sind in dem, was wir uns zur Aufgabe gestellt haben. Es ist da sozusagen der Hammer.
In Bezug auf Wirksamsein möchte ich nochmal auf diesen Punkt der Visionen zurückkommen aus deiner Formel. Was mich wahnsinnig beschäftigt, wieso gelingt es denn, den destruktiven Kräften auf dieser Welt so viel wirksamere Bilder zu erzeugen? Allein wenn Millais und dann auch Mast mit dieser, wie sagt
Kettensäge.
man, Kettensäge auf der Bühne steht, das ist doch ein unglaublich starkes destruktives Bild. Und wenn wir jetzt von den Visionen sprechen, wieso gelingt es uns nicht, diese Bilder zu entwerfen und zu erzählen, wie wünschen wir es uns denn? Jetzt
Ja.
nicht, wie du gesagt hast, ich finde es sehr schön, nicht als ferne Utopie, sondern wenn ich diesen kleinen Schritt in die Zukunft oder vielleicht auch diesen kleinen Schritt zur Seite mache und mir überlege, wie wäre es denn wünschenswert? Warum können wir nicht darüber genauso wirksam erzählen?
Also das beschäftigt mich auch. Ich habe erst gestern, also ich schaue jetzt, wie soll ich sagen, leider Gottes, sehr viel CNN, weil ich da immer irgendwie dranbleiben muss, als politisches Tier, ja, muss ich da immer dranbleiben, was da gerade passiert. Und es ist faszinierend. Es ist wirklich faszinierend, wenn man zuhört, welche Geschichte der Trump erzählt mit dieser Zollgeschichte. Er sagt, wir waren immer die Lösung für die Probleme aller anderen. Wir haben deren Wohlstand durch unsere niedrigen Zölle und so weiter. Wir haben die Demokratie verteidigt. Wir haben denen Sicherheit gegeben mit unserem Militär. Jetzt sind wir dran. Das ist eine geniale Geschichte. Ja, das ist eine geniale Geschichte. Und dann machen die Interviews mit Leuten irgendwo am flachen Land, Trump-Wähler, die sagen, ja, jetzt sind wir dran. Und das ist die Genialität dieser Geschichte, dass die Leute wirklich glauben, sie selber als Personen sind jetzt dran, dass es ihnen besser geht, wenn der Trump die Zölle erhöht. Das Geniale an der Geschichte ist ja nicht, dass es eine Vision erzeugt, sondern dass es die Wiederherstellung von etwas erzeugt, was schon war.
Ein goldenes Zeitalter, das es nie gegeben hat, aber ja.
Es ist eine regressive Geschichte. Also
So
ja,
ist
eine
es, ja.
regressive Geschichte, sowohl in der Historie und sie ist schon wieder,
Genau.
das hat man ja eingangs, es ist eigentlich eine psychologische, innerlich
So
eine
ist
Kindheitsgeschichte. Ich habe
es.
nicht genug bekommen und jetzt
Genau.
kriege ich aber endlich
Ja.
diesen Teller voll.
Genau. Also das ist die Geschichte. Das ist bei allen Rechten die Geschichte. Die Geschichte, die erzählt wird, heißt, wir werden es wieder gut machen. Wir werden es wieder so machen, wie es einmal war. Oder vielleicht, wie es euch als Kinder schon gewünscht habt, wie auch immer. Es sind Vergangenheitsgeschichten der Wiederherstellung einer Ordnung. Geschichten über die Zukunft zu erzählen, ist einfach viel schwieriger, weil die keiner kennt. Ja? Also wir können Zukunft nur extrapolieren aus der Situation, die wir heute haben, aus dem, was wir heute können. Wir können das Undenkbare nicht denken. Und deswegen ist es viel schwieriger und deswegen hantieren wir mit so Formeln wie gutes Leben für alle, wo eh keiner weiß, was da dahinter steckt und es wieder auf das Individuum zurückgeworfen ist, dass jeder sich denken kann, was für ihn oder sie ein gutes Leben ist. Und alles andere ist das Problem, dass wir es nicht wissen und so schlecht Geschichten darüber erzählen.
Aber da habe ich auch eine Überlegung dazu, die ich
Ja.
gern teilen würde mit euch, weil ich mir manchmal denke und auch jetzt wieder in Vorbereitung auf unser Gespräch gedacht habe, dass ja auch wenn wir vom Neuen sprechen und von der Zukunft sprechen, wir eigentlich ja auch wieder einer linearen Idee folgen.
Absolut.
Was wäre denn, wenn es darum ginge, und das sehe ich ja in deinem Modell, immer wieder, immer mehr Erfahrungsräume zu schaffen, Kommunikationsräume zu schaffen, wo ich erleben kann, dass etwas, wenn auch nur ein Stück weit, aber etwas anders ist. Und angenommen, wir schaffen Räume, wo diese Erfahrungen immer wieder gemacht werden können. Darüber kann ich dann schon erzählen.
Absolut. Ja. Also das glaube ich auch, dass wir Räume brauchen, um, es genügt ja oft eine Analyse, die bei uns was Neues auslöst. Also eine Erkenntnis, wie etwas ist, wie etwas funktioniert oder nicht funktioniert, kann ja schon etwas Neues auslösen im Dialog oder im Diskurs. Ich meine, ich greife gerne auf diese Situation des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit und diese Zeit der Aufklärung zurück. Wenn man sich denn hernimmt, was da gebrochen ist, ja, die Definitionsmacht der Kirche, das Menschenbild, das Weltbild. Und interessant für mich ist ja auch auf deine Frage, Dorothea, hinweg bezogen, ist ja, wie haben Menschen vermutlich damals die Situation gesehen? Also da war sicher viel Angst, was da gerade in Frage gestellt wird an Kirche und Glauben und Weltbild. Und es hat damals auch niemand gewusst, was da jetzt passieren wird. Das konnte niemand wissen, dass jetzt Buchdruck kommt, der die Welt verändert, dass jetzt Maschinen kommen, die die Welt verändern, dass jetzt Säkularität mehr kommt, die Kirche zurückgedrängt wird. Also das konnte niemand wissen. Man hat nur gespürt und gesehen, dass irgendwas zerbricht, das Alte bricht und das Neue war für die Menschen genauso wenig sichtbar wie heute für uns. Also insofern ist die Erinnerung in uns als Gesellschaft schon da, wie das ist, wenn Paradigmenwechsel passiert. Und wir wissen es genauso wenig und es kann uns vielleicht ein Trost sein, zu sagen, wir sind schon einmal so in ein unbekanntes Terrain gegangen.
Ich finde auch diese Frage, wieso gelingt es uns nicht so gut oder gewissen, vielleicht nennen wir sie jetzt eher linken Perspektiven nicht so gut, Erfolgszukunftsgeschichten zu erzählen. Ja, ich meine, wenn man wirklich, so wie du sagst, weiß um das eigene Nichtwissen, rückt natürlich ein bisschen eine Bescheidenheit mit dazu. Ne? Ich kann nicht mit so einer Sicherheit sagen, es wird alles gut.
Genau.
Und das finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken vom Andreas Reckwitz, mit dem Soziologen, den ich jetzt mit viel Gewinn schon seit langem lese, das neue Buch über den Verlust als Grundproblem der Moderne, beschäftigt er sich damit. Und dort sagt er ja, wir müssen irgendwie sagen, dass wir von diesem Fortschrittsnarrativ, ne, von dem du gesprochen hast, ja auch, von dem sind wir auch ein bisschen enttäuscht.
Ja,
Also das
klar.
heißt, bröckelt eigentlich. Und zugleich ist es so wichtig, dass wir etwas Neues oder anderes miteinander tun oder denken können. Und das finde ich auch. Ich glaube, wir müssen uns schon ein bisschen auseinandersetzen mit der Frage, wie viel Fortschritt und welche Art von Fortschritt ist überhaupt gelungen? Ja, und langsam kommen wir dieser großen Karotte, die da vorne hängt. Irgendwie sind wir nicht mehr so ganz sicher, ob die überhaupt hält. Ne?
Ob die gut ist zum Essen.
Ob die gut ist und ob
Ob
sie
die
ja,
überhaupt gut
genau.
schmeckt,
Und
ja.
ob sie So, also das sind für mich interessante auch Erschütterungen. Und vielleicht ist es eben auch gut, dass wir darin erschüttert sind. Ne?
Absolut, ja.
Und trotzdem, woraus werden dann Visionen oder wie man auch oft sagt, andere Narrative,
Ja.
wie können wir die jetzt speisen?
Ja.
Ne? Um jetzt vielleicht einen ganz praktischen Bogen zu machen, weil ich schaue auf die Uhr. Eines deiner Ideen, wie auch, jetzt komme ich wieder auf das Bild, Kommunikationsräume geschaffen werden können und auch Menschen und Organisationen auch ermutigt, ist ja dieses Forum transformieren. Ja, das tue ich, glaube, gemeinsam mit dem Matthias Ohler, auch vom Karl Auer, aber auch anderen Partnern und Partnerinnen, ne, in die Welt bringst. Vielleicht magst du dazu kurz noch etwas sagen.
Also das Forum Transformieren, das hat sozusagen genau den Hintergrund, den du vorhin schon angesprochen hast, habe über den systemtheoretischen Grundgedanken, dass wenn wir ein soziales System verändern wollen, da geht das nur über die Veränderung von Kommunikation. So, und dann heißt Veränderung, neue Kommunikationsräume zu schaffen, Möglichkeiten, Settings zu schaffen, unterschiedliche Menschen miteinander in Dialog zu bringen. Das ist der Grundgedanke einerseits. Und der zweite Grundgedanke ist, dass was in diesem Kommunikationssetting passieren sollte, ist mit Menschen entlang dieser Formel, entlang dieses Kompasses zu den Themen der Transformation sich auszutauschen. Also im öffentlichen Zusammenhang ist die Idee, dass die Leute, die kommen, ihr persönliches Anliegen, das sie in Bezug auf Transformation haben, mitbringen und dort mit uns und mit allen anderen Teilnehmern durchdeklinieren können nach diesen vier
Also selbst
Schritten. Ja?
erleben, anwenden an die eigenen
Genau, sie
Fragen und
machen es
damit
dann. Ja,
begleichen.
genau.
Ein Tool, ne? Du hast ja
Genau.
gesagt, ein Toolbox.
Ein Tool, eine
Auch was
Toolbox. Und
Praktisches.
eigentlich sollten sie rausgehen, zum einen mit mehr Energie und mehr Zuversicht. Und andererseits mit neuen Ideen, was sie tun können.
Dieses nächste Forum ist am 16. und 17. Mai
Genau,
in Wien.
genau
Gibt es da
in
noch
Wien.
Plätze? Macht Sinn, wenn wir noch Werbung machen?
Durchaus, wir sind schon relativ gut gefüllt, weil wir auch einen nicht so großen Rahmen gewählt haben, damit sozusagen die Menschen, die da sind, auch Raum und Zeit genug haben, um ihre Themen gut zu kneten, sage ich mal. Aber wir haben also ein paar Plätze sind noch frei.
Wir stellen dann auf jeden Fall den Link, wie man sich anmelden kann, die Website, in die Shownotes des Podcasts.
Das ist sehr, sehr lieb.
Darf ich zum Abschluss, Ruth, dich das politische Tier in dir fragen, wenn du so dir vorstellst, du schaust in 2, 3 Jahren auf die Gegenwart zurück, was ist denn deine Vision, was hat sich denn zum Guten verändert?
Das muss ich aus der ganz aktuellen Situation heraus sagen. Also, es hat sich verändert, dass diese also schon ins Absurde gehenden Übertreibungen des alten Paradigmas, nämlich vor allem die Macht des Individuums, die sich also in einer Gestalt von Elon Musk am meisten ausdrückt und für mich sozusagen das Zeichen der Dekadenz ist, wenn es so verrückt ist, ja, so völlig durchgeknallt ist, dass dieses Paradigma, das in 3 Jahren, das wirklich vielen, vielen Menschen klar geworden ist, dass wir das ändern müssen und dem Individuum nicht mehr so viel Raum geben dürfen. Also, dass wir es langsam angehen, die Demokratie vor Menschen zu schützen, denn das ist eigentlich das Anliegen der Demokratie. Ja, die Gesellschaft vor der Übermacht des Individuums zu schützen. Wenn das gelingt, dass wir das auf einem breiten gesellschaftlichen Diskurs thematisieren, und es wird in der Literatur schon wirklich viel thematisiert, es gibt viele Bücher, die genau diesen Zweifel an dieser Allmächtigkeit und grenzenlosen Freiheit des Individuums dass das eigentlich das, die Ursache allen Übels ist im Moment. Ja, dass jeder denkt, er kann konsumieren und er kann tun, was er will und reden, was er will. Dieser Anspruch, ich fahre so schnell ich will auf der Autobahn. Ja, also alle diese Geschichten. Wenn das mehr als jetzt in Frage gestellt wird, dann sind wir auf einem guten Weg.
Also ich habe hier das Buch von Aleida und Jan Assmann neben mir gerade liegen, das heißt Gemeinsinn, der sechste soziale Sinn. Und ich habe gerade überlegt beim Zuhören, na, also wenn wir dieses Individuum zur Diskussion stellen, was könnte denn auch noch mehr entstehen? Und ich könnte mir vorstellen, dass es um die Entwicklung oder dem Wiedererinnern, zum Teil ja auch Wiedererinnern von diesem sechsten sozialen Sinn, diesem Gemeinsinn hier, haben Sie den Begriff aufgenommen, auch sein kann. Das wäre auch eine sehr schöne Vision, der ich mich auch würde anschließen. Ne?
Einen Gedanken muss ich dem aber noch jetzt dazu stellen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das in diesem Buch so angelegt ist. Was es schon gibt und was ich nicht für so gut halten würde, ist, wenn wir dem Individuum die Gesellschaft oder das soziale gegenüberstellen als etwas moralisch Besseres. Im Sinn von, wir sollen mehr Gemeinsinn haben oder wir sollen mehr sozial denken. Das wäre nicht mein Bild. Das Bild wäre, wir sind gar nicht denkbar ohne das andere. Ja, das wäre der Unterschied, dass wir überhaupt dieses Bild des Individuums mal aufgeben und es von Haus aus als Individuum in seinem Kontext sehen.
Also nicht als moralischen
Nicht,
das
genau.
Ziel,
Ja.
sondern als wirkliches, als Weltempfinden,
Ja,
ja,
wo das
dass wir
Menschenempfinden, ja,
Menschen empfinden.
Menschenbild, ja.
In diesem Sinn, mit diesem Abschluss, vielen Dank für das Gespräch. Es war schön, dir hier zu begegnen und dir zuzuhören.
Danke für eure schönen Fragen und für den schönen Dialog auch. Hat mich sehr gefreut, hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön.
Wie immer zum Abschluss, ich habe es schon gesagt, Links und auch eine Bücherliste, der reichhaltigen Bücherliste von Ruth Seliger, stellen wir in die Shownotes. Wie immer gilt auch, wenn ihr uns etwas schreiben oder sagen wollt zu dem Gespräch, dann herzlich willkommen und wir wünschen euch alles Gute.